Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Petra Einsminger. Herzlich willkommen. Nach dem Anschlag von Solingen hat die Ampel ein Sicherheitspaket auf den Weg gebracht, das vom Bundestag angenommen, vom Bundesrat aber in Teilen gestoppt wurde. Darum wird es gleich gehen hier bei uns. Zuvor schalten wir nach Tel Aviv, nach der Tötung des Hamas-Chefs Sinwar. Da hoffen viele nun auf eine Waffenruhe, doch kann die kommen und wie geschwächt ist die Hamas? Darum wird es dann im Gespräch gehen. Die Nahostpolitik war auch Thema beim Besuch des US-Präsidenten Biden in Berlin. Ein Abschiedsbesuch, bei dem auch persönliche Töne zu hören waren. Und die Gespräche hin zur Regierungsbildung in Thüringen und Sachsen, die werden uns beschäftigen. Die laufen ohne die Partei Die Linke, die dort ja bei den Wahlen schlecht abgeschnitten hat. Wie will sich die Partei nun aufstellen? Auch das wird Thema sein. Der Bundesparteitag dazu hat begonnen und wir schalten dann dorthin. Ja, gestern hatte die israelische Armee ja mitgeteilt, dass sie den Chef der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas bei einem Einsatz im südlichen Gazastreifen getötet hat. Inzwischen hat die Hamas diesen Tod auch bestätigt und für uns berichtet Julio Segador aus Tel Aviv, ist uns von dort auch jetzt zugeschaltet. Herr Segador, der Tod also bestätigt, was bedeutet er für die Hamas?
Ja, das ist ein gewaltiger Aderlass für die Hamas, denn Yahya Sinwar war natürlich der Mann, der die Fäden gezogen hat bei der Terrororganisation. Er war unumstritten die Nummer eins. Er war auch das Gehirn der Hamas. Und wir wissen ja auch, dass er persönlich etwa im vergangenen November, als es ja diesen einzigen Deal bisher gab, diese 10 Tage, wo Geiseln freigelassen wurden gegen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen, dass er da persönlich auch entschieden hat, wer rauskommt. Und er ist es auch gewesen, der in den vergangenen Monaten persönlich verhindert hat, dass es eben zu einem neuen Geiseldeal gekommen ist. Also er war schon sehr, sehr mächtig. Und dass der Mann jetzt nicht mehr an der Spitze steht, das kann die Hamas vor veritable Probleme bringen. Denn es ist ja nicht nur Yahya Sinwar, der nicht mehr da ist, der eliminiert worden ist, sondern auch alle seine nachfolgenden Funktionäre und Kämpfer in der Terrororganisation, angefangen von Mohammed Deif. Also alle Nachrückenden sind ja auch nicht mehr da. Und es ist jetzt wirklich die Frage, wer wird als neuer oder als Nachfolger Sinwars dann die Hamas künftig führen?
Gibt es eine Antwort? Also haben Sie eine Idee?
Also es ist insofern schwierig, weil die Hamas ja zersplittert ist in verschiedene Flügel. Also wir haben dem Flügel beispielsweise in Katar, da ist das sogenannte politische Büro. Von da kam heute auch diese Bestätigung, dass Sinwar tot ist. Dann gibt es, wir haben das ja auch häufig gehört, aus Beirut, da gibt es auch Hamas-Vertreter, die leben im Untergrund, weil die um ihr Leben fürchten. Wir haben in der Westbank, im Westjordanland, sehr, sehr starke Hamas-Kämpfer, eine Organisation, die Israel auch sehr, sehr stark von dort aus zusetzt. Und wir haben natürlich den militärischen Zweig im Gazastreifen selbst. Bisher war es so, dass Yahya Sinwar diese ganzen Flügel sehr, sehr gut vereint hat. Er war unumstritten, da gab es auch keine Konkurrenz. Das muss künftig nicht so sein. Wir wissen, da wo es Flügel gibt, gibt es Flügelkämpfe. Und es ist durchaus möglich, dass möglicherweise ein Nachfolger zwar schnell präsentiert wird, aber ob der dann so sattelfest auch als Hamas-Chef agieren kann, das muss ich erst noch zeigen.
Und die Gefahr, die von der Hamas ausgeht, dass die gebannt ist, das steht also sicherlich anzuzweifeln, wenn man das hört, was Sie da schildern. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu, der hat dennoch gestern in einer Videoansprache zu Sinwars Tod erklärt, das sei zwar nicht das Ende des Krieges in Gaza, aber der Anfang vom Ende. Wie ist das zu verstehen?
Naja, wir haben ja diese, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungszeichen, diese Durchhalteparolen, die hören wir hier schon seit längerer Zeit. Wir hören schon seit Februar, dass die Hamas eigentlich zerschlagen ist, dass da nur noch einzelne Kämpfer, Lonely Wolves im Gazastreifen unterwegs sind. So ist es aber nicht. Also die Hamas ist als kämpferische Einheit sicherlich nicht mehr funktionstüchtig, aber es sind sehr, sehr viele Kämpfer, die immer noch dem israelischen Militär zusetzen, auch nach einem Jahr. Also insofern muss man das wirklich mit Vorsicht genießen und wir dürfen eines nicht vergessen, der Krieg hat sich ausgeweitet. Wir haben jetzt inzwischen mit der Hisbollah im Libanon eine zweite Kriegsfront und heute hat sich die Hisbollah ja explizit auch zum Tod von Yahya Sinwar geäußert und sie haben gesagt, dass nach diesem Tod jetzt der Kampf noch intensiver wird. Also es ist ja nicht nur der Krieg im Gazastreifen, sondern auch der Krieg im Norden und wir wissen, dass ja auch der Iran noch im Hintergrund lauert. Auch da wissen wir nicht genau, was noch kommen wird. Da steht der Gegenschlag ja noch aus. Also Ich bin da eher skeptisch, dass dieser Krieg in absehbarer Zeit möglicherweise beendet werden könnte.
Und Joe Biden, der hat sich gerade bei seinem Besuch in Berlin auch dazu geäußert, zu dem, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich dem potenziell möglichen Angriff aus dem Iran. Er sagte, er wisse, wie und wann Israel da auf die Raketenangriffe des Iran reagieren werde, lehnt es aber ab, dies näher zu erläutern. Dies nur zur Ergänzung. Erstmal herzlichen Dank, Julio Segador aus Tel Aviv, für diese Informationen. Wir kommen ins Inland. Das Sicherheitspaket der Ampelkoalition zur Migration, auf das blicken wir. Es wurde nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Messeranschlag auf ein Solinger Stadtfest im August ja geschnürt. 3 Menschen wurden damals getötet, 8 weitere verletzt. Der tatverdächtige Syrer, der hatte eigentlich abgeschoben werden sollen, das aber geschah nicht. Als Reaktion also nun dieses Sicherheitspaket. Da sollen unter anderem die Sicherheitsbestimmungen auch ausgeweitet werden. Der Bundestag hat das Paket verabschiedet, kurz darauf aber fielen Teile davon durch den Bundesrat. Und Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio, der berichtet darüber. Er hat zunächst die Debatte im Parlament mitverfolgt.
Am Ende verlagert sich der Streit in die Länderkammer. Sozialdemokratin Manuela Schwesig, scheidende Bundesratspräsidentin, ahnt schon früh, dass Teile des Paketes wohl abgelehnt würden.
Besonders das Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus ist wichtig. Wir brauchen diese Maßnahmen, um Deutschland sicherer zu machen.
Die SPD ist aufgebracht. Die Union verweigert unseren Ermittlungsbehörden Befugnisse, die absolut notwendig sind, ärgert sich Innenministerin Nancy Faeser. Tatsächlich geht es zum Beispiel um den biometrischen Abgleich von Stimmen und Gesichtern im Internet, um potenziellen islamistischen Gewalttätern auf die Spur zu kommen. Nur mit richterlicher Anordnung darf das geschehen. Darauf hatte die FDP bestanden. Und doch wird dieser zustimmungspflichtige Teil des Sicherheitspaketes mit Unionsmehrheit in den Vermittlungsausschuss verwiesen.
Wie will man das eigentlich Bürgerinnen und Bürgern vermitteln?
Fragt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, ebenfalls Sozialdemokrat.
Und meine größte Sorge ist die, dass der Eindruck entsteht, es wird zwar viel geredet, aber wenig getan.
Geredet wird heute in der Tat sehr viel und im Bundestag ist es die Union, die gegen die Ampel wettert. Die nämlich hatte mit ihrer Mehrheit verhindert, dass über die Zurückweisung an den Grenzen geredet werden konnte. Offenbar ist die Angst zu groß, dass die FDP uns folgen könnte. So werten das Thorsten Frey, Unionsfraktionsgeschäftsführer, und Andrea Lindholz, Innenexpertin der CSU.
Es ist ein Ausdruck eines völlig chaotischen Regierungshandelns.
Sie sind ein Sicherheitsrisiko. Sie sind nicht mehr einig. Machen Sie bitte den Weg frei für eine bessere Regierung.
Die Innenministerin versucht, die Diskussion zu versachlichen. Gewalttäter verwirken ihr Recht auf Schutz, betont Nancy Faeser, und stellt weitere Abschiebungen in Aussicht. Und sie hebt die geplante Verschärfung des Waffenrechts hervor.
Wir verbieten Messer auf öffentlichen Veranstaltungen und ermöglichen den Ländern, weitergehende Messerverbote zu erlassen. Und das kann auch anlasslos kontrolliert werden.
Allerdings, die Liberalen haben den Entwurf entschärft. SPD und Grüne wollten weitreichendere Beschränkungen. FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle ist froh darüber, dass seine Liberalen das verhindert haben.
Die Freien Demokraten haben ein besonderes Verhältnis zu den Jägern, zu den Sportschützen und zum ländlichen Raum.
Die Speicherung von IP-Adressen wird nicht generell möglich sein, sondern nur über das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Die FDP hatte das Thema lange mit der Verlängerung der Mietpreisbremse verknüpft, was CDU-Innenpolitiker Alexander Trohm dem Kanzler genüsslich aufs Brot schmiert.
Ihr Bundeskanzler hat die Sicherheit der Menschen gegen die Mietpreisbremse mit der FDP verschärft.
Tatsächlich hatte Olaf Scholz einige Mühe, die eigene Mehrheit sicherzustellen. Eine Drohung mit der Vertrauensfrage stand im Raum. Umstrittenster Punkt ist das sogenannte Brot-Butter-Seife-Prinzip. Asylbewerber, die wie der Attentäter von Solingen eigentlich in einem anderen EU-Staat hätten sein sollen, werden keine Sozialleistungen mehr erhalten. Allerdings nur, wenn eine Rücknahme nach diesem sogenannten Dublin-Prinzip absolut sichergestellt ist, wird es dazu kommen. Darauf hatten auch Grüne wie Konstantin von Notz gedrängt.
Menschen dürfen nicht in Verelendung und Obdachlosigkeit gedrängt werden. Wir verhindern das durch zusätzliche Voraussetzungen bei den Leistungsstreichungen.
Dass die Liberalen in der Migrationspolitik viel näher an der Union sind als bei SPD und Grünen, zeigt sich auch in der heutigen Debatte. Parteivize Johannes Vogel jedenfalls verspricht weitere Gespräche mit der Opposition über die Zuwanderung.
Ist das die abschließende Bearbeitung der Migrationsfrage? Nein. Deshalb werden wir weiter in den nächsten Wochen über diese Frage reden müssen.
Der Beitrag war das von Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Der scheidende US-Präsident Biden zu einem Kurzbesuch in Berlin. Zunächst zeichnete ihn Bundespräsident Steinmeier mit dem höchsten Orden, den Deutschland überhaupt zu vergeben hat, aus, der Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio, der hat diesen Besuch begleitet. Ein Abschiedsbesuch, das war dem US-Präsidenten auch anzumerken. Da hieß es auch für die Zusammenarbeit danke.
Thank you. Danke, 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 sagt Joe Biden zum Abschied in Berlin. Wirklich, ich meine das ganz persönlich. Ich weiß nicht, wie wir Stabilität in Europa und in der Welt ohne diese deutsch-amerikanischen Beziehungen erhalten könnten. Es ist ein Tag mit ausgesprochen persönlichen Begegnungen, aber erkennbar auch das Ende einer Ära transatlantischer Beziehungen, für die wohl kein amerikanischer Präsident, keine Präsidentin in einer Weise stehen wird wie Joe Biden. Seit einem halben Jahrhundert verkörpert er die in der Nachkriegsära gewachsene Tradition transatlantischer Beziehungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erzählt seinem amerikanischen Kollegen am Vormittag, man habe in den Archiven des Auswärtigen Amtes eine Aktennotiz aus den 70er Jahren über den Besuch eines jungen US-Senators aus Washington gefunden.
We still have that note. This one, many pages. An der Bundesrepublik Deutschland ist er stark interessiert. That's the content, the main content. He is keenly interested in the Federal Republic of Germany, the note concludes, and it adds that this senator might look to a, I quote again, significant political future.
Der Mann interessiere sich ernsthaft für Deutschland und er könne noch eine bedeutsame Rolle in der Zukunft spielen, prophezeite ein weiser Regierungsbeamter in Bonn vor 45 Jahren. Heute verabschiedet sich Joe Biden in einer Zeit, in der die USA in eine ungewisse Zukunft gehen.
Even recently, just a handful years ago, the distance had grown so wide that we almost lost each other.
Noch vor kurzer Zeit hätten wir uns beinahe verloren, erinnert Steinmeier, ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, an das Szenario, das allen beim Blick auf die Präsidentschaftswahl in knapp 3 Wochen auch vor Augen steht. Überlagert aber ist dieser Abschiedsbesuch Joe Bidens von den drängenden Fragen an die westlichen Unterstützer der Ukraine. Am Nachmittag kommen auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer ins Kanzleramt. Einen gemeinsamen Auftritt vor der Presse gibt es nicht. Vor allem in Osteuropa wurde kritisch bemerkt, dass die klassischen Westmächte an diesem Nachmittag in Berlin unter sich bleiben. Bereits gestern hatten die EU-Staats- und Regierungschefs sowie die NATO in Brüssel dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie den zentralen Forderungen seines sogenannten Siegesplanes nicht nachkommen werden, einer sofortigen Einladung der Ukraine in die NATO und der Genehmigung, westliche Raketen auch weit in das russische Hinterland schießen zu dürfen. Sowohl für Joe Biden als auch für Olaf Scholz war genau das immer eine rote Linie und der Bundeskanzler wiederholt:
Unsere Haltung ist klar. Wir unterstützen die Ukraine so kraftvoll wie möglich. Gleichzeitig tragen wir Sorge dafür, dass die NATO nicht zur Kriegspartei wird, damit dieser Krieg nicht in eine noch viel größere Katastrophe mündet.
Olaf Scholz und Joe Biden sind nach schwierigen Wochen unmittelbar vor dem Beginn des russischen Großangriffs in der Frage der Unterstützung der Ukraine enger zusammengewachsen, als das aus innenpolitischer Perspektive in Deutschland oft wahrgenommen wurde. Noch am späten Nachmittag reiste Biden wieder nach Washington zurück. Historisch gesehen dürfte es auch der kürzeste Besuch eines US-Präsidenten in Deutschland gewesen sein.
Stefan Detjen über den Besuch Joe Bidens in Berlin Und da ging es eben auch um die Kriege in Nahost und wie gehört, den russischen gegen die Ukraine. US-Präsident Joe Biden hat sich da auch noch mal kurz vor seiner Abreise zu geäußert. Er sagte, es gebe keinen Konsens für die Lieferung von Langstreckenwaffen an die Ukraine, um die der ukrainische Präsident Zelensky ja die westlichen Staaten seit Monaten schon bittet, um tiefere Einschläge dann in Russland durchzuführen. Da also gäbe es keinen Konsens, sagte Biden. Zwischen Russland und der Ukraine hat es jetzt einen Austausch von Leichen gegeben. Andrea Bär hat Informationen darüber.
Ich freue mich, dass wir heute vorne hier zu dritt stehen können. Und ich glaube, das ist auch schon Ausdruck, auch die Gespräche der letzten Wochen, von einem besonders vertrauensvollen und auch einer konstruktiven Atmosphäre, in der die Gespräche stattgefunden haben.
Andreas Bühl, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, verbreitet neben seinen potenziellen Koalitionspartnern von BSW und SPD nach dem Ende der Sondierungsgespräche gute Stimmung, Hoffnung und die Aussicht darauf, dass im Land künftig alles anders und vor allem besser werde. Bei Bildung, Migration, Wirtschaft hat man erste Kompromisse geschlossen. Kinder sollen in der Grundschule gesichert lesen, schreiben, rechnen lernen, die Schultypen bleiben erhalten. Lehrer sollen schon im Studium angeworben werden und in der Praxis mit weniger Bürokratie zu tun haben. In der Migrationspolitik will man einen Richtungswechsel vollziehen.
Wir wollen eine zentrale Ausländerbehörde schaffen, die damit auch die Prozesse über die Aufnahme und Integration bis zur Rückführung effizienter gestalten soll. Es soll auch die zentrale Aufnahme geben, dass nicht auf die Kreise verteilt wird, wenn es eben keine Bleibeperspektive gibt. Und wir wollen auch eine schnellere Anerkennung von Fachkräften über diese Möglichkeiten erreichen.
Die Rücklagen des Freistaats sind aufgebraucht. Finanzieren will man ambitionierte Pläne, indem man die Laufzeiten von Krediten streckt. Das heißt, die Rückzahlung auf mehr Jahre verteilt. Für all diese Ziele braucht es eine parlamentarische Mehrheit, die die Brombeer-Koalition von CDU, BSW und SPD nicht hat. 44 von 88 Sitzen sind genau die Hälfte. Andreas Bühl nennt das optimistisch eine
de facto Mehrheit.
Dennoch ist klar, dass man für eine echte Mehrheit Zustimmung oder zumindest Enthaltung aus der Opposition braucht. Mit beiden Oppositionsparteien, Linke wie AfD, schließt die CDU eine formale Zusammenarbeit aus. Und so haben die drei potenziellen Koalitionspartner ein Konsultationsverfahren erfunden. Gesetzesvorhaben sollen schon vor der Befassung im Kabinett an die Landtagsfraktionen gehen, damit die Stellung beziehen können.
Daraus resultiert auch, dass es keine aktive Zusammenarbeit mit der AfD geben wird und dass wir auch keine gesonderte Vereinbarung mit den Linken brauchen, weil wir eben einen Mechanismus haben, der sowieso eine Beteiligung von Seiten der Regierung frühzeitig mit dem Landtag vorsieht.
Der SPD wäre eine formale Duldung der Koalition durch die Linken lieber gewesen. Sie konnte sich nicht durchsetzen. Was noch fehlt im 19-seitigen Sondierungspapier, ist eine Forderung des BSW und vor allem dessen namensgebender Bundesvorsitzenden Sarah Wagenknecht. Das Bekenntnis zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg, gegen Waffenlieferungen, gegen Raketenstationierungen. Wagenknecht soll nach Angaben des Magazins Stern sehr ungehalten darauf reagiert haben. Der parlamentarische Geschäftsführer des BSW, Thilo Kummer, verweist darauf, dass die Friedenspräambel kommen wird und dass der Landesverband seine Beschlüsse natürlich eigenständig fällt.
Wir werden heute einen Beschluss des Landesvorstandes haben. Ja, natürlich ist die Bundesspitze, ich glaube, bei allen Parteien begierig zu wissen, was wird dort verhandelt und hat natürlich auch den Wunsch, dass am Ende es keine gravierenden Widersprüche zur Bundespolitik einer Partei gibt. Das ist überall logisch und von der Seite her ist es für uns natürlich auch Anspruch, dass wir am Ende in Thüringen zu dem stehen, was BSW ausmacht. Und das ist eben eine Friedenspartei zu sein. Und am Ende müssen die Gremien den Koalitionsvertrag ja auch abnicken und wenn das Bedürfnis der Thüringerinnen und Thüringer nach Frieden dort nicht entsprechend dargestellt ist, dann wird es die Zustimmung von uns nicht geben.
Am Abend beraten die Landesvorstände von BSW und CDU, am Samstag die SPD über die Ergebnisse der Sondierungen. Sollten sie ihre Zustimmung geben, können die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, BSW und SPD bald beginnen.
Die Landesvorstände also beraten in Thüringen über die Ergebnisse der Sondierung und geben womöglich dann den Weg auch für Koalitionsgespräche frei. Henry Bernhard berichtete den anmoderierten Beitrag von Andrea Beer, den haben wir irgendwie verloren, der ist uns abhanden gekommen. Schauen wir, ob wir den noch nachliefern können. Gehen jetzt aber erst einmal nach Sachsen, denn dort stehen die Sondierungen jetzt knapp 7 Wochen nach der Landtagswahl an. SPD und BSW haben ja bereits gestern grünes Licht für die Aufnahme der Gespräche gegeben. Das Votum der CDU, das wird für heute Abend erwartet. Alexander Moritz verfolgt das für uns in Dresden. Vorgespräche gab es ja bereits. Ein gemeinsames Papier ist daraus entstanden, das die Grundlage dann für mögliche Sondierungen sein soll.
Auf 8 Seiten haben CDU, BSW und SPD in Sachsen aufgelistet, worauf sie sich einigen können und wo noch Klärungsbedarf besteht. Beim Umgang mit Asylbewerbern muss vor allem die SPD Zugeständnisse machen. CDU und BSW wollen schnellere Abschiebungen, Grenzkontrollen verlängern, Asylbewerber sollen verstärkt zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden. Umstritten ist, ob ausreisepflichtige Asylbewerber künftig ausschließlich Sachleistungen bekommen sollen, wie es das BSW fordert. Offen ist, ob die CDU ihre Forderung nach mehr Polizeistellen zum Aufbau einer sogenannten Grenzpolizei durchbringt. Bewegung gibt es bei der Finanzpolitik. Das in der Landesverfassung verankerte Neuverschuldungsverbot bleibt. Allerdings soll überprüft werden, ob Geld aus dem Pensionsfonds für Staatsangestellte für Investitionen genutzt werden kann. Ein Vorschlag der SPD, der unterstützt vom BSW, nun auch bei der CDU für Umdenken sorgt. Konstruktiv seien die Gespräche zu Beginn der Woche gewesen, beteuern alle 3 Parteien. Was auch daran liegen dürfte, dass die besonders strittigen BSW-Forderungen ausgeklammert wurden. Zu Waffenlieferungen an die Ukraine und Stationierung von US-Mittelstreckenraketen steht in dem Papier nichts.
Wir haben also an der Stelle ganz klar fokussiert auf landespolitische Themen geschaut. Es ist angezeigt worden, dass wir in möglichen Sondierungen darüber sprechen müssen. Und dann werden wir darüber sprechen.
So Sachsens CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Hartmann. Offizielle Sondierungsgespräche sollen am Dienstag starten. Die Parteivorstände von BSW und SPD haben dafür gestern grünes Licht gegeben. Der CDU-Parteivorstand tagt am Abend. Derweil verstärkt BSW-Bundeschefin Sarah Wagenknecht ihr Störfeuer aus Berlin. Im Deutschlandfunk unterstellte sie am Mittwoch CDU und SPD mangelnde Kompromissbereitschaft.
Bei einigen zumindest habe ich inzwischen den Eindruck, ja, die wollen einfach, das betrifft vor allem auch die SPD in den Ländern, irgendwie so weitermachen wie bisher. Dafür sind wir nicht gewählt worden.
Im Sender Welt TV behauptete Wagenknecht noch gestern, die CDU Sachsen wolle ohnehin lieber eine Minderheitsregierung, sich von der AfD tolerieren lassen, was CDU-Vorsitzender Michael Kretschmer strikt ausschließt. Fast zeitgleich klang die BSW-Vorsitzende in Sachsen, Sabine Zimmermann, völlig anders.
Wir sagen, dass die CDU ja schon auch gerade im Bereich der Finanzen auf uns zugegangen ist und die SPD natürlich auch.
Ob das BSW mögliche Verhandlungen platzen lässt, bei SPD und CDU sind diese Zweifel nicht völlig ausgeräumt.
Das kasperle Theater von Sarah Wagenknecht nervt.
So SPD-Vorsitzender Henning Hohmann. Er wirbt dennoch für weitere Gespräche mit dem BSW.
Das Ergebnispapier zeigt, dass eine stabile Regierung möglich sein könnte.
CDU-Fraktionsvorsitzender Hartmann klingt ebenfalls eher optimistisch.
Die Verhandlungsgruppe macht den Eindruck, als ob sie ernsthaft bemüht und gewillt ist, Verantwortung im Freistaat mittragen zu wollen. Wir verhandeln nicht mit Sarah Wagenknecht. Insoweit wird es hier eine Entscheidung geben müssen.
In Teilen der sächsischen CDU gibt es jedoch weiterhin große Vorbehalte gegen ein Zusammengehen mit dem BSW, wegen dessen linker Sozialpolitik und den außenpolitischen Forderungen. Einige ehemalige CDU-Funktionäre hatten stattdessen für Gespräche mit der AfD geworben, die bei der Landtagswahl in Sachsen knapp hinter der CDU auf Platz 2 landete. Die CDU-Spitze will es weiter mit dem BSW versuchen.
Und das Ganze sehr ergebnisoffen.
Das Papier sei nur ein Zwischenstand, betonen alle 3 Parteien. Bis tatsächlich ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD in Sachsen regieren wird, ist es noch ein weiter Weg. Scheitern weiterhin möglich.
Der Beitrag war das von Alexander Moritz und Die Linke. Das haben wir ja gerade auch gehört. Spielt also bei der Regierungsbildung in Sachsen und auch bei der in Thüringen keine Rolle mehr. Gutes Jahr ist es jetzt nun her, dass sich das Bündnis Sarah Wagenknecht abgespalten hat. Bei den Landtagswahlen dann im Herbst dieses Jahres in Sachsen, Thüringen und auch Brandenburg. Die harten Niederlagen, dann das BSW dagegen fuhr 2-stellige Ergebnisse ein. Nun ist Die Linke zum Bundesparteitag zusammengekommen in Halle an der Saale. Unser Korrespondent Niklas Ottersbach ist für uns von dort zugeschaltet. In bundesweiten Umfragen liegt Die Linke deutlich unter 5%. Da heißt es jetzt, das Ruder herumreißen. Welche Signale werden da von Halle ausgesendet?
Na, ich würde sagen, ein fröhliches, wir kämpfen jetzt ums Überleben. Auch wenn Die Linke im Bundestag ihren Fraktionsstatus verloren hat, ja nur noch eine Gruppe ist. Die scheidende Parteichefin Janine Wissler, die hat hier heute ihre letzte Parteitagsrede gehalten und gleich mal den Elefant im Raum angesprochen.
Wir hätten die Abspaltung des BSW nicht verhindern können. Es musste diese Trennung geben.
Also die Befreiung von Wagenknecht, das sei auch eine Chance, so die Parteichefin. Und der Tenor, wenn alle anderen ihre Migrationspolitik verschärfen, tue die Linke das gerade nicht. Auch Bodo Ramelow, der noch amtierende Thüringer Ministerpräsident, hat ja eben gerade in Halle gesprochen und gesagt, ich bin froh, in dieser Partei zu sein. Hören wir auch da noch einmal kurz rein.
Deswegen muss es eine Stimme geben, die darüber redet, dass nicht der Ausländer schuld ist, dass nicht der Geflüchtete schuld ist, dass es aufhören muss mit diesen Feindbildern, Mann gegen Frau, Inländer gegen Ausländer, Ossis gegen Wessis.
Bodo Ramelow, seine Zukunft ist ja noch so ein bisschen offen. Bleibt er in Thüringen oder kandidiert er möglicherweise bei der Bundestagswahl für den Wahlkreis Erfurt? Die Chancen dort, das Direktmandat zu holen, die stehen aus meiner Sicht gut. Und das wiederum würde der Linken enorm helfen, wieder in den Bundestag einzuziehen. Klammer auf, 3 Direktmandate bräuchte es. Also nach der Rede heute, da würde ich vielleicht sogar sagen, Bodo Ramelow wird sogar Spitzenkandidat der Linken zur nächsten Bundestagswahl. Ich halte das für möglich.
Und da stellt sich natürlich auch die Frage, welchen Kurs schlägt die Partei nicht nur personell, sondern auch inhaltlich ein?
Ja, das ist die große Frage. Also wenn man sich mit den zukünftigen Parteivorsitzenden unterhält, Jan van Aken, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, und die frühere Journalistin Ines Schwertner, also morgen ist die Wahl, gehen wir mal davon aus, sie werden es, dann heißt es da von denen, wir müssen uns auf Großstadtthemen konzentrieren, auf die urbanen Zentren, da wo wir gewählt werden. Steigende Mieten, das wird eines der zentralen Themen werden. Und ich habe ja schon gesagt, 3 Direktmandate würden reichen. Das wäre eben für Berlin, Leipzig, Rostock oder auch Erfurt. Das wäre so das kurzfristige Ziel, die Klientel dort anzusprechen. Aber wenn man sich die Aussprache hiervon angehört hat in Halle, dann würde ich sagen, die Themenfokussierung ist nicht ganz so einfach. Hören wir auch da kurz rein.
Deswegen reicht es nicht, wenn wir als Partei, wie im Leitantrag angekündigt, in der Friedensfrage nur sprechfähig werden wollen. Wir müssen den Kampf für den Frieden in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen.
Was wir, glaube ich, wieder brauchen, ist ein Claim, also quasi eine Unterüberschrift. Überschrift ist Die Linke, Untertitel Mieten runter.
Und ich sage, die Ökofrage muss ins Zentrum unserer Politik. Das tun wir aber nicht. Die Ökofrage muss ins Zentrum unserer Politik, weil sie wird die allergrößte Sozialfrage des nächsten Jahrhunderts oder Jahrtausends.
Ja, Kritik auch an der eigenen Partei, das gab es hier auch. Unter anderem von Bodo Ramelow, der sagt, diese Vielstimmigkeit, haben wir eben ja auch schon gehört bei den Themen, die schadet uns gerade bei der Außenpolitik. Auch da noch einmal kurz reinhören.
Und deswegen habe ich keine Lust mehr, für jeden Depp, der auf X unterwegs ist, den Kopf hinzuhalten. Dann möchte ich einen Parteivorstand haben, der sagt, hier ist die Grenze.
Ja, und dieses Grenze ziehen, diese Aufgabe wird dann morgen aller Voraussicht nach Jan van Aken und Ines Schwertner, diese Aufgabe wird an diese beiden übergehen.
Und wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ganz kurz noch Potenzial, Konfliktpotenzial Nahost. Wie groß ist das?
Das ist sehr groß. Heute Abend erst um 9:30 wird das Thema Nahost zur Sprache kommen. Es gibt einen Antrag Genozid in Gaza. Also die Frage, wie betitelt man das, was da im Nahen Osten passiert, das spaltet durchaus die Linke. Letzte Woche hat es auch den Berliner Landesparteitag entschärft, muss man sagen. Hinterher ist Udo Wolf, langjähriger Fraktionschef, ausgetreten aus der Partei. Also das Reizthema Nahost wird auch in Halle ein wichtiges werden.
Und Niklas Ottersbach verfolgt das dann auch heute Abend weiter für uns. Erstmal bis hierhin herzlichen Dank. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, auf den wollen wir nochmal gucken, verhandelt Kiew ja immer wieder mit Moskau auch um die Rückführung von Gefallenen. Da gibt es jetzt Neuigkeiten. Das ist der Beitrag, den wir Ihnen noch versprochen haben von Andrea Bär. Die hat dazu diese Informationen.
Die Ukraine hat die Leichen von 501 eigenen Soldaten zurückbekommen, die im Kampf gegen Russland getötet worden sind. Das teilte der Koordinierungsstab in Kiew mit, der für ukrainische Kriegsgefangene und Zivilisten in russischer Gefangenschaft zuständig ist. Zugleich wurden 89 Leichen russischer Militärangehöriger nach Russland gebracht. Diese seien im Angriffskrieg gegen die Ukraine gefallen, hieß es weiter. Es seien Leichen sowie menschliche Überreste, die unter anderem in den Gebieten in Sumy und Donetsk geborgen worden seien, sowie in der von der Ukraine besetzten russischen Region Kursk. Nach Angaben des Koordinierungsstabs wurde der Austausch vom Internationalen Roten Kreuz vermittelt. Es wurde betont, die Ukraine habe die russischen Leichen und die menschlichen Überreste nur vorläufig identifiziert. Mit Hilfe von Dokumenten, Tätowierungen, Abzeichen oder Namensschildern. Eine endgültige Identifizierung in Russland mit Hilfe der DNA naher Verwandter sei deswegen wichtig. Dies werde betont, weil das zuständige Zentrum im russischen Rostov am Don aufgrund der vielen russischen Toten überfordert sei. Tote Militärangehörige Russlands seien bereits falsch identifiziert worden oder gar verloren gegangen, so der Koordinierungsstab, der unter anderem aus Militär, Geheimdienst und Vertretern des ukrainischen Verteidigungsministeriums besteht. Dieser Stab betreibt unter anderem das Projekt »Ich möchte finden«. Menschen in Russland, die vermisste Soldaten suchen, können über Social-Media-Kanäle eine Anfrage in der Ukraine stellen.
Der Austausch der Gefallenen mit dem Beitrag von Andrea Beer enden auch diese Informationen am Abend an diesem Freitag. Ich bin Petra Enzminger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Angenehmen Abend noch.